Wir werden heute Abend mal nehmen. Und wir sollten nicht vergessen, dass das Abendmahl vor dem Tod Jesu war. Das letzte Mal, dass er mit seinen Jüngern gegessen hat. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, es ist wie, als ob wir mit ihm dabei waren für das letzte Mal. Und auch wenn Jesus wusste, was ihm bevorstand, trotzdem, also hat das so eine schmerzhafte Bedeutung, dass er das Brot nahm und es brach und sagt, das ist mein Leib, das für euch gegeben ist. Und dann nimmt er den Kelch und sagt, das ist das Blut, mein Blut, das für euch gegeben ist, zur Vergebung eurer Sünde. Wow. Und dann, und das möchte ich jetzt lesen und mit euch mal durchbuchstabieren. Von Matthäus 31 bis 51. Das ist ein Teil der Geschichte der Kreuzigung Jesu. Und das Wichtigste heute ist, dass wir das mal ganz anders hören. Dass wir uns selber sehen, anstatt Jesus. In dem Sinn, alles, was Jesus erlebt hat, ist potenziert alles, was wir manchmal im Alltag erleben. Aber wir, bei den kleinsten Beleidigungen, bei den kleinsten Dingen, die wir erleben, da sagen wir schon, hui, 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 nein, da bin ich bitter, nein, das will ich nicht. Und wir können nicht vergeben. Und lass uns mal Jesus anschauen. Ich buchstabiere das seit ein paar Tagen schon selber. Und überlegst dir, wenn das jetzt nicht Jesus wären, sondern du. Überlegst dir, wenn dir das geschieht. Und das ist nicht so weit hergeholt. So schlimm muss es bei uns nicht sein, wird es nie sein, weil er als Gottes Sohn kam noch von viel höher als wir. Also das Leiden, was er durchgemacht hat, kann kein Mensch sich damit identifizieren. Aber ihr Lieben, um die Welt herum, habe ich schon ein paar Wochen gesagt, sieht die Sache für uns als Christen nicht immer so toll aus. Und die Feindschaft gegen den echten Nachfolger Jesu, die kompromisslos sind, wird immer stärker und immer stärker sein. Und ich meine, die Plattform, worauf das auch sich irgendwie anbahnt, sind auch die Massenmedien. Dieser ganze Hass für viel weniger als das, wenn du sagst, ich bin ein Jüngerin Jesu und das akzeptiere ich nicht, weil das gegen das Gebot Gottes ist. Zum Beispiel steht ja nicht geschrieben, Ehre Vater und Vater und Ehre und Mutter, sondern Ehre Vater und Mutter. Und eine Familie besteht nicht aus zwei Vätern oder zwei Müttern, die Kinder adoptiert haben, sondern die Familie Gottes besteht und wird immer bestehen bis Ende der Zeit aus einem Mann, einer Frau mit einer Ordnung. Amen. Und wir müssen unseren Stand nehmen. Und wir sind uns bewusst, dass wenn wir unseren Stand nehmen, werden wir als christliche Querdenker irgendwann mal gelten. Amen. Und deshalb ist es genauso wichtig, uns mit den Leiden Jesu zu beschäftigen. Weil woher wollen wir, die wir schon im Alter hui hui sagen, wenn ein Nachbar uns mit komischen Augen anschaut und uns verspottet und so weiter, Ja? Wie werden wir die Kraft haben, da nicht nur zu widerstehen und zu stehen, sondern zu vergeben und zu lieben? Wow, wir haben einen weiten Weg noch zu tun, die meisten von uns. Ja, also ich bin auch so ein bisschen hot-tempered und da kocht das manchmal, ja. Und wir müssen uns damit beschäftigen. Wisst ihr, dass nächstes Jahr für das erste Mal in Indien wird bei einem ganz bekannten, weltweit bekannten Prophet, er wird nächstes Jahr für das erste Mal ein Wochenende-Seminar für Märtyrer machen. Es gibt schon Märtyrer-Schulen, die er tut, auch für Kinder. Aber wenn ich dann an unsere Johanna denke, dann kommen mir fast die Tränen in den Augen irgendwie, was unsere Kinder vielleicht irgendwann mal durchmachen werden. Wir müssen uns vorbereiten und sie vorbereiten, ohne hektisch zu werden dabei oder so, sondern einfach so, wie der Geist Gott leitet. Aber es gibt schon Märtyrerschulen und in Indien gibt es also so einen bekannten, weltweit bekannten Prophet, der sehr, der demütig, zerbrochen, der wirklich glaubenswürdig ist. Ich empfinde ihn als sehr demütig und sehr, ja, sehr treu in seinem Glauben einfach. Und er lädt Leute ein, die sich berufen fühlen zum Märtyrtum. Und am Ende des Seminars wird er sie aussenden, werden sie praktisch ausgesandt werden zu ihrem Dienst als Märtyrer. Und ich meine, so weit ist es bei uns nicht. Aber wenn du schon mal in Indien oder in Pakistan, Tibet und so weiter gewesen bist oder die Leute sich beschäftigen mit Nordkorea und so, wissen wir, wir müssen uns irgendwie damit beschäftigen. Amen. So, deshalb schau dir so ein bisschen dieser Weg Jesu bei der Kreuzigung, als ob du dabei wärst. Nicht Jesus anschauen, sondern dich selbst. Wie würdest du reagieren? Und zwar Matthäus 27, Abvers 31. Das steht geschrieben direkt nachdem Pilatus praktisch das Volk zu wählen gegeben hat zwischen Barabbas und Jesus. Und dann heißt es, Jesus ließ er geißeln, obwohl er wusste, dass er nicht schuldig war. Er ließ ihn geißeln einfach und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Und dann haben wir die erste Szene, praktisch, dass die Soldat, nachdem Jesus gegeißelt worden ist, nehmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und sammelte die ganze Abteilung um ihn. Sie zogen ihn aus, legten ihm ein Purpurmantel an, flochten ein Dornkron, setzte sie ihm aufs Haupt, etc. und fing an, ihm zu verspotten und sprach, gegrüßt seist du, der Judenkönig. Sie spien ihn an, nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Das ist schon mal das, was davor ist. Okay, und jetzt geht es los. Vers 31. Und als sie ihn, Jesus, verspottet hatte, zogen sie ihm den Mantel aus, zogen ihm seine Kleider an, führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst, was es auch Jesus, Gottes Sohn, der nie Sünde getan hat. Er ging nicht in seine Kraft als Sohn Gottes, sondern in seine menschliche Kraft als Menschensohn da. Und wenn du weißt, dass jetzt der nächste Weg geht zum Gekreuzigtsein, was ist das für eine Vorstellung? Aber davor gibt es, dass man ihm diese Purpurmantel abnimmt, was ihm gegeben worden ist, um ihn zu verspotten, und dass man zieht ihm wieder seine eigenen Kleider an. Was spricht das? Es spricht über er hat überhaupt keine Macht. Menschen tun mit ihm, was sie wollen. Wie sieht es bei dir im Alltag? Wie viele Situationen erleben wir, wo wir schimpfen, weil wir machtlos sind? Andere bespotten uns oder zwingen uns oder kontrollieren uns. Wir können uns nicht wehren. Und dann schlagen wir aus und werden wütend, zornig. Jesus gibt sich freiwillig dahin. Man nimmt ihm seinen Mantel, der sowieso nur zum Verspotten gegeben worden ist, und man zieht ihm seine eigene Kleider an. Und er von vornherein hatte gewählt, alles mit sich zu lassen, lassen zu machen. Und sie gingen hinaus, fanden sie einen Mensch aus Gerin mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Oh, ihr Lieben, was ist das? Jesus, die ganze Menschenmassen um ihn herum, wie viele Leute werden da drin auch sein, die geheilt worden sind, die befreit worden sind, die nur Güte und Liebe und Gespräch vielleicht mit ihm gehabt haben, einen guten Rat und einfach seine Liebe gespürt haben. Und die Soldaten sehen in dem Moment, andere Berichten erzählen, dass er zuerst sein Kreuz getragen hat. Aber hier wird gesagt, sie suchten jemanden, wahrscheinlich, weil sie gesehen haben, nachdem er gegeißelt war und das ganze Prozedur über sich hat er gehen lassen mit der Dornenkrönung. Er hat unheimlich viel Blut verloren, er hat keine Kraft mehr. Und es ist kein einziger, der sich melden, das Kreuz zu tragen. Wie sieht es in dein eigenes Leben an? Das ist, was man nennt Ablehnung. Du leidest und jeder sieht es und er ist der Gerechte von alle Gerechte, hat nur Gutes getan, Wunder getan. Und in dem Moment, wo man sieht, dass er zerbrechen würde unter das Kreuz und die Soldaten gucken rum und sagen, wir brauchen jemanden, der das Kreuz hier trägt. Alle gucken weg. Das will ja kein Mensch tun. Das ist Ablehnung. Kein Mensch will ihm helfen, zu tragen. Wie hätten wir getan? Wie hätten wir reagiert? Und dann zwangen sie jemand, Simon von Kyrene, musste sie ihm zwingen. Überleg dir mal, du bist in einer totalen Notsituation und alle deine Freunde, die ganze Gemeinde, alle deine besten Freunde ziehen sich zurück von dir und das Gericht muss irgendjemand zwingen, dich zu helfen, finanziell oder für irgendeine Angelegenheit. Welche Ablehnung? Jesus, freiwillig. Es gibt nichts, was er nicht freiwillig auf sich genommen hat. Werde ich gleich erklären nochmal. Und als sie an die Stätte kam mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt, und als er schmeckte, wollte er nicht trinken. Das ist ein der zwei Stelle, wo er noch irgendetwas selber entscheiden kann. Es gibt nichts, wo er nicht gezwungen ist, wo er nicht sich selbst hingibt und sagt, macht mit mir, was ihr wollt. Aber hier wollen sie ihm Wein mit Gallen geben und das nützt dazu, um die Schmerzen zu vermindern. Und hier nimmt er freiwillig praktisch die Autorität, den er noch hat, und er sagt, nein, das möchte ich nicht. Verminderung von Schmerzen lehnt er ab. Wie sieht's aus mit unserem Selbstmitleid? Wie sieht's aus mit unserer kleinen Wehwehchen? Ich meine nicht physisch, sondern auch seelisch. Ach, der hat mich beleidigt und alle und ich bin so allein und ach Gott, warum machst du unsere ganze Klagen und Murren, Selbstmitleid. Für kleine, klicke, kleine Sache. Jesus sagt, okay, es soll nichts mir leichter gemacht werden. Ich will den Preis ganz bezahlen. Und dann steht in Vers 35, als sie ihn aber gekreuzigt hat, und dann geht es weiter. Aber ihr Lieben, das ist die Mitte. Da steht in ein halber Satz, als sie ihn gekreuzigt hatte. Jetzt überlegt euch, ich weiß, sowas ist vielleicht für manche ein alter Hut, aber genau deshalb sollten wir mal diese ganze religiöse Vorstellung, die wir haben und Herzlosigkeit und einfach, dass wir im Geist nicht mehr gerührt sind von dem, was Jesus, das Lamm Gottes für dich und mich und uns getan hat, wegen unserer und deiner Sünde. Wir müssen das neu einfach, und deshalb geh mal selber da drin, steig in der Geschichte ein und sieh dich selbst. Überleg dir, als sie ihn gekreuzigt hatte, diese Nägel durch die Hände, durch die Füße, und von dem Moment hängst du nur an Nägel. Ich habe mir das heute Morgen mich so bildhaft vorgestellt und ich könnte das fast nicht ertragen. Einfach überleg dir mal, du hängst an Nägel in deine Hände und Füße und dann ziehst du an den Händen, damit die Nägel dich tragen, und dann fällt es runter und dann versuchst du dich wieder aufzuheben durch die Nägel in deine Füße. Und das geht über Stunden. Plus das ganze Verlust des Bluts schon, plus den Schmerz im Rücken, den Schmerz durch die Dornenkrone und so weiter. Das ist, was Jesus physisch als Lamm Gottes für uns getragen hatte. Dann verteilte sie seine Kleider und warfen das Los darum. Sie saßen da und bewachten ihn. Okay, überleg dir mal. Sie haben ihn gekreuzigt, er hing am Kreuz nackt. Und die Soldaten, was die katholische Kirche da immer macht, mit kleinen Tüchlein und so weiter, das ist pure Makulatur und das entspricht nicht die Wahrheit, ihr Lieben. Und man kann sich kaum vorstellen, für unsere Unreinheit, für unsere pornografische Süchte, für das, was alles, was wir irgendwie tun im Dunkel, was vor der Ehe geschieht, neben der Ehe geschieht oder in der Ehe geschieht, für das alles steht er da nackt. Überleg dir mal, Gottes Sohn, der nie von einer Sünde überhaupt gewusst hat. Das ist noch schlimmer als für uns, wo wir, wenn wir bestraft werden für etwas, dann wissen wir, dass es für bestimmte Sünde ist. Ob es Krankheit oder etwas anderes ist oder durch das Gericht wir etwas uns verschuldet haben und wir bekommen eine gerechte Strafe. Aber hier, es ist pur stellvertretend. Jesus, das Lamm Gottes, wie die Lämmer im Alten Testament, die geschlachtet wurde. Und wer schon ein Lamm gesehen hat, der geschlachtet wurde, ich habe es gesehen, ich habe ein Lamm gesehen, den man geschlachtet hat. Und es ist so schlimm, der hat einfach uns angeguckt und dann ist eine dicke Träne runtergerollt. Und er hat nichts gesagt. Und das ist in Jesaja 53, was über Jesus gesagt worden ist. Aber Jesus als Mensch praktisch und als Gottes Sohn, macht es freiwillig. Er wählt es für dich, für dich privat, für dich persönlich. Du wärst nicht hier heute Abend, wenn Jesus nicht sein Leben für dich gegeben hätte. Und du kannst wählen, welche deine Sünde hier erscheinen. Und da bist du auch ein Teil seiner Schmerzen. Lamm Gottes. Und überleg dir, ob es richtig ist, dass du für jedes kleines Quick und Quack, wo man dich beleidigt, wo man dich übergeht, wo man dir keine Anerkennung gibt, wo du vielleicht nicht den ersten Platz in der Behörde oder in der Schule oder irgendwo hast, überleg dir, ob es richtig ist und ob es so weitergehen sollte. Sie verteilte seine Kleider, warfen das Lot los darum. Und überlegt euch mal, seine Kleider, und er war noch nicht gestorben. Wie ist es, wenn jemand deine Klamotte oder irgendwie deine Schuhe klaut oder dein Fahrrad klaut? Aber hier, freiwillig, er ist nicht gestorben und die Soldaten nehmen schon seine Sache. Und falls er noch sehen kann, weil seine Augen sicherlich sehr geschwollen waren, hat er geguckt. Und ich denke, er kann gucken, weil er den anderen Räuber da angesprochen hat. So, er konnte seinen Kopf noch drehen und einigermaßen sehen. Aber das gehört dazu. Obwohl er noch nicht gestorben war, hat man seine Kleider schon genommen. Man hat nur noch gewartet, einfach bis er stirbt. Die Soldaten haben sich eigenmächtig das Ding angenommen. Das war ja wahrscheinlich üblich so. Und dann heißt es, sie saßen da und bewachten ihn. Stell dir das mal vor. Du hängst und du lebst noch. Du bist in totaler Schmerz, nackt. Und sie sitzen da bequem und begucken dich, begaffen dich einfach und bewachen dich, um zu sehen, wie du stirbst. Und oben über sein Haupt setzen sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Ist es die Wahrheit? Ja, Jesus ist der König der Juden. Aber das war die Ursache für seine Verurteilung. Das ist nicht physischer Schmerz, das ist aber seelischer Schmerz vom Feinsten, besonders wenn man sehr selbstsüchtig und ehrsüchtig ist. Stell dir vor, kleine Beispiel. Du bist Lehrerin, du hast studiert und du hast ein Diplom als Lehrerin. Und jetzt im Laufe der Jahre irgendwie kriegt man mit, dass du als Christ kompromisslos bestimmte Dinge nicht mehr in deiner Klasse mitmachen kannst. Du wirst nie akzeptieren, dass ein Mädchen zu dir kommt und dir sagt, ich will ein Junge sein. Oder ein Junge kommt und sagt, ich bin Mädchen. Nur um zu sagen, was jetzt ein bisschen aktuell ist. Aber es gibt noch ganz andere Dinge als das. Auf jeden Fall ist es so, dass man das mitbekommt. Und du fängst an, verfolgt zu werden. Es ist subtil, ihr Lieben. Dann wird gesagt, ja, die Frau, die hat nie ein Diplom als Lehrerin gehabt. Die Schule, wo sie war, das war nicht richtig die richtige Schule. Und ist der Diplom richtig? Nee. Und am Ende wirst du verurteilt, obwohl du ein Diplom hast, du hast richtig studiert, du hast gute Note gehabt, du hast mehr als Lehrerin studiert. Und da wird gesagt, die Frau ist keine Lehrerin. Und du stehst da, du verlierst die Art und Weise, wie du dein Brot verdienst für dich, deine Kinder. Vielleicht bist du alleinstehende Mutter oder so. Und du stehst da. Und es ist völlig ungerecht. Aber du kannst nicht sagen, du kannst dich nicht verteidigen. Dann kommen die ganzen Massenmedien, der ganze Shitstorm. Die Frau sowieso ist ganz schlimm. Es ist gut, dass sie endlich mal raus aus dem Schuldienst. Meine Kinder erleben ganz schlimme Dinge mit ihr. Sie sagt, dass man nicht das und das sagen darf und so weiter. Wo ein Christ kompromisslos stehen muss in der Gesellschaft. Und es wird einfach gesagt, du bist nicht Lehrerin, aber du könntest jede einladen bei dir zu Hause und so sagen, hier ist mein Diplom. Es gilt aber nicht mehr. Und das ist, was Jesus stellvertretend für uns erlitten hat. Er ist der König der Juden und über seinen Kopf würde der Grund praktisch das Urteil angeheftet, dass er gesagt, also steht der König der Juden, aber ihm wurde angekreidet, dass er das behauptet hat. Aber er ist und er weiß, es gibt nur zwei, die es wissen, der Vater und er und der Heilige Geist. Und die ganze Welt weiß es nicht, mal die Jünger würde aufstehen für ihn. Und genauso gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir uns nicht verteidigen können. Wie gehen wir damit um? Wie lernen wir damit umzugehen? Indem wir nicht die Welt schauen und die negative, hetzerische Reaktion der Welt und uns mit der Welt gleich machen, sondern wir werden so wie das, was wir anschauen. Deshalb ist es so wichtig, wir sind in einer Zeit der Reinigung des Leib Christi. Und ich kann euch nur sagen, je mehr du dich mit der Welt anfreundest und guckst da so blöde Soap und füll dich mit irgendwelche blöde Fernsehgeschichte und mit der Welt und nur das anschau, dann kriegst du die Gedanken der Welt automatisch drin. Und das ist da, wo wir herauskommen müssen jetzt. Sondern wir müssen praktisch auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender unserem Glauben. Ja, und wir werden verwandelt in das Ebenbild Jesu Christi von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber das geschieht nicht automatisch. Das geschieht, indem wir aufhören oder weniger und weniger die Welt anschauen und mehr die Kraft nehmen, indem wir Jesus anschauen. Und das betrifft auch unseren Alltag in der Familie, unseren Alltag in der Ehe. Wie reagiere ich, wenn jemand mich negativ behandelt oder mich übersieht oder mir sagt, ach ja, mit dir ist nichts los oder bei der Arbeit. Wie reagiere ich da? Wo habe ich die Kraft, liebevoll zu reagieren, zu vergeben und einfach im Gebet die Leute zu segnen und trotzdem fröhlich zu sein, im Licht zu wandeln, vielleicht wenn ich das nicht in der Familie machen kann, dann rufe ich jemand an, bete ich zusammen, vergebe, lass mich füllen mit dem Geist Gott ganz neu und gehe weiter, voller Freude und voller Kraft und bin Licht in dieser Welt. Es ist die Frage der Wahl, den wir haben, ist Licht oder Finsternis dieser Welt zu sein. Und es würde zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, eine zu rechts, eine zu linken. Die aber vorübergingen, lästerte ihn, schüttelte ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst, baust ihm auf in 3 Tage, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, steig herab vom Kreuz. Das ist, was die Leute sagten, die vorübergingen. Spott. Wie reagierst du, wenn du bespottet wirst für Dinge, wo du zum Beispiel als Christ eigentlich vollkommen richtig liegt vor Gott. Und das nervt die Welt, weil du bist wie ein Gewissen, den sie sehen. Und das hasst die Welt. Und Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie euch auch verfolgen. Warum? Wenn wir richtig reagieren, dann reizen wir andere zum Zorn. Ja, und wir werden bespottet. Wie reagieren wir? Mit Selbstmitleid? Immer auf die Kleine, immer auf mich. Hey, du bist nicht die Kleine, du bist nicht der Kleine, du bist das Licht der Welt, der Sohn Gottes. Und es mag sein, dass du aussiehst, als ob du total daneben bist, aber vor Gott bist du die Gerechtigkeit Jesu Christi in Person. Und je mehr du so aussiehst wie Jesus, desto mehr wirst du negative Reaktionen verursachen, aber desto mehr stehst du auf in der Kraft Gottes. Anstatt wie so kleiner, ich kann ja nichts ertragen, wenn du wüsstest, was man mir schon getan hat als kleines Kind. Bist aber kein kleines Kind mehr. Amen. Und wenn das nötig ist, dann wissen wir alle, es gibt genug Befreiung, innere Heilung und alles macht Gott. Es gibt genug Gelegenheit hier. Mir hat mal jemand mal gesagt früher, du hast so viel Seelsorge gekriegt, dass man damit ein U-Boot versenken kann. Und das gilt für einige hier auch. Amen. So zeig, dass du ein geheilter Mensch bist. Und steh auf in der Kraft Gottes und in seiner Autorität. Amen. Okay, und dann wird es noch schlimmer. Desgleich spottete auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprach, okay, jetzt wird es noch ein Schritt weiter, weil hier sind jetzt die geistlichen Leiter, die kennen sich aus und die sind die Autorität vor dem Volk. Andern hat er geholfen, kann sich selber nicht helfen. Du hängst am Kreuz und geistliche Autorität der Stadt, des Volk, für dem du stirbst. Komm und sag dir das. Ist er der König von Israel, so steig er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Lüge, 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 Lüge. Auch wenn er runtergestiegen wäre, hätten sie nicht geglaubt. Aber das Schlimmste ist, dass sie eigentlich hier anfangen, nicht nur Jesus zu Blasphemie zu sprechen, zu Jesus, sondern zu Gott selber. Es geht noch einen Schritt weiter. Also, das geistliche Leiter wendet sich nicht nur an Jesus, das Lamm Gottes, sondern an Gott direkt. Er hat Gott vertraut. Der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn, Kontrollgeist. Hä? Gott, ich sag dir, was du zu tun hast. Überleg dir mal, wer bist du, kleiner Mensch? Wer sind wir in unserem Alltag? Und es gibt Situationen, so hätten wir, denken wir, so nicht reagiert. Aber wie viele Situationen gibt es in unserem Leben, die ähnlich sind, wo wir so reagieren, wo wir sagen, Gott, wenn du mich lieben würdest, dann warum machst du das? Warum lässt du das zu? Warum hast du das mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit meiner Familie? Wir lästern und wir kontrollieren Gott. Amen. Und dafür ist Jesus gestorben, damit wir überhaupt zu Gott kommen können, so klein mit Hut und um Vergebung bitten dürfen. Das ist, was er getan hat, damit wir all diese Dinge erkennen, Überführung haben, das anschauen wie ein Spiegel. Das Wort Gottes ist wie ein Spiegelbild. Und dann aber auch ohne Angst wissen, oh Vater im Himmel, das ist ganz schlimm. Diese Woche war ganz schlimm. Boah, und wenn ich das sehe irgendwo, ja, andeutungsweise habe ich auch ähnliche Dinge gemacht. Vater, ich komme zu dir und das hat Jesus getragen, das hat Jesus getragen. Du bist wie ein Anwalt, du bringst deinen Case, dein Fall vor Gott. Und Gott sagt, du hast recht, mein Sohn, meine Tochter. Jesus, mein geliebter Sohn, das Lamm Gottes, hat für dich das Ding getragen. Und deshalb vergebe ich dir völlig. Nicht, weil du so toll bist. Und Gott sagt meistens auch, das sagt Jesus auch, gehe und sündige nicht mehr. Und das ist drin auch, dass Gott sagt, kehre um, mein Sohn, meine Tochter. Tu es nicht mehr. Kehre um. Aber ich vergebe dir, weil mein Sohn, mein geliebter Sohn, für dich massakriert gewesen ist und das alles getragen hat für dich. Auch die Räuber schmähten ihm. Okay, Vers 45. Jetzt kommt eine wichtige Dinge. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Es kam eine Finsternis, wo, und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die zwei Verse gehören eigentlich zusammen. So, Jesus ist der König der Juden. Er ist zuerst für die Juden gestorben. Und er sagt von sich: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, bleibt nicht in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Okay, lass uns mal darüber nachdenken. Wer mir nachfolgt, bleibt nicht in der Finsternis. Und er ist zuerst der König der Juden, weil sie wurden vorbereitet. Jahrtausende davor wurden sie schon für den Tod des Lamm Gottes, der göttliche Lamm Gottes, wurden sie vorbereitet. Die Welt der Heiden wussten es nicht. Und Jesus sagte auch zu seinen Jüngern, bevor er gestorben ist, sagt er: Geh nicht auf den Weg der Heiden, geh nicht auf den Weg der Samariter, sondern nur zum Volk der Juden. Und die Finsternis bedeckt das ganze Land, aber nicht die ganze Welt. Die Finsternis bedeckt, weil die Sünde ist so groß und die ganze Sünde der ganzen Welt. Aber es betrifft erstmal Israel. Über das ganze Land wurde es dunkel. Ihr Lieben, das Erste, wenn wir gesündigt haben, wie ist dein Leben? Dunkel. Wenn du depressiv, traurig bist, du fühlst dich dunkel, orientierungslos. Die Ursache ist nicht, was andere dir angetan haben, sondern deine eigene Sünde. Die Ursache für Depression ist Selbstmitleid, ist Sünde. Alle Finsternis, den wir erleben, ist das Resultat letztlich von unserer Sünde. Und wenn Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt, wenn wir diese Sünde bekennen, uns entledigen auf Jesus von diesen Sünden, dann haben wir das alles schon erlebt und erleben wir es immer wieder, wenn wir das wirklich meint. Wenn wir das nicht so automatisch sagen: Oh ja, Herr, ich bin ein bisschen stolz und macht ja nichts, ist ja nicht schlimm. Oh, ich bin so ein bisschen hochmütig, aber verstehst du? Wenn wir wirklich ernsthaft vor Gott kommen und wir sehen unsere Hochmut, wir sehen unsere Stolz und wir sehen spezifisch, nicht unsere allgemeine Stolz, sondern: Da habe ich das gesagt, was falsch war. Da habe ich mich überhoben über meinen Chef. Da habe ich negativ geredet. Da habe ich das gemacht. Und es tut mir echt leid. Und ich sage: Oh Gott. Und man spürt diese Finsternis. Sünde bringt Finsternis in unser Leben. Traurigkeit, Depression. Wenn ich jetzt mal fragen würde: Wer ist voller Freude hier? Ich weiß nicht, wie viel. Ja, okay, ciao. Okay, schön. Aber wenn ich dann fragen würde, wer nicht voller Freude ist, da würden praktisch alle gemäß Anbetung und was man spürt so im Raum, viele, viele, viele würden ihre Hände heben. Und das ist okay, da brauchst du keine Verdammnis zu haben. Okay? Aber es bedeutet, dass da unbekannte oder dir nicht bekannte Sünde immer noch in deinem Leben sind. Nämlich Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt. Also wenn du Jesus nachfolgst, das bedeutet ganz eng an ihm. Er dreht sich um und er zeigt dir praktisch mit dem Finger auf deine Sünde und dann bekennst du das, wupp, weg, Licht. Wer mir nachfolgt, der bleibt nicht in der Finsternis. Wer mir nicht nachfolgt, der ist in der Finsternis. Vollkommen. Wenn er heute Abend stirbt, kommt er in die Hölle. Bumm. Es gibt keine Fegefeuer. Es gibt keine Mitte. Wenn du dein Leben Jesus nicht gegeben hast, wenn das Lamm Gottes nicht für dich, für all deine Sünde gestorben ist und du hast wirklich Buße getan, du hast um Vergebung gebeten, dann, wenn du heute stirbst oder morgen oder sonst was, gehst du direkt in die Hölle für alle Ewigkeit. Und du kannst nicht sagen, dass du das Evangelium nicht gehört hast. Das ist das Evangelium. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Es gibt kein anderes Licht. Und es ist so. Er hat sein Leben für die Welt gegeben. Zuerst für die Juden, aber dann gab es eine zweite Etappe. Also bis zu seinem Tod und Auferstehung war das für die Juden. Und dann hat er seine 12 Jünger ausgesandt. Und dazu gehören wir. Geht hin bis an das Ende der Welt. Fangt an in Jerusalem. Samaria, Jerusalem, Judäa, Samaria und dann bis an das Ende der Welt. Das ist die zweite Welle. Die geht bis Ende der Welt. Und das bedeutet, dass unsere Sünde und die Sünde der ganzen Welt bewirken diese Finsternis über diese Welt. Es ist nicht nur über Israel, okay, sondern jetzt, wenn wir sündigen, bewirken wir auch wir und Nationen und Länder. Die Sünde bewirkt eine geistliche Orientierungslosigkeit und vollkommene Finsternis. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, okay, dann haben wir nach Petrus, Paulus und alle Apostel, haben wir jetzt die Nachfolge, die Gemeinde Jesu. Wir sind das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der bleibt nicht in der Finsternis, sondern er ist das Licht des Lebens für Jesus. Weil Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, und sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Und er sagt zur Gemeinde, eine Stadt, das oben auf dem Berg ist, kann nicht verborgen sein, kann nicht verborgen bleiben. Wir müssen so leuchten. Und einerseits weiß ich, werden wir ein Stein des Anstoßes wie Jesus sein. Weil Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Das wird auch sein. Aber überleg dir, was willst du lieber? Entweder das Finsternis, die Finsternis sein, oder willst du das Licht der Welt sein und voller Power des Heiligen Geistes einen Einfluss auf deine ganze Umgebung haben? Und es wird kommen, ihr Lieben. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Land war volle Dunkelheit. So 3 Stunden, volle Dunkelheit. Und Jesus schrie dann, warum hast du mich verlassen? Damit stellvertretend für uns trägt er die Trennung, die wir sofort spüren, wenn wir gesündigt haben. Wenn wir wissen, dass wir etwas nicht tun sollten und wir tun es trotzdem, kommt Finsternis auf uns, in uns und bleib bis zum Moment, wo du innehältst und einfach ganz ehrlich sag, Gott, zeig mir doch, was ich getan habe. Ja, du hast gelogen. Du hast übertrieben. Du hast dramatisiert. Du hast da irgendetwas entwenden, was du nicht solltest. Oder du hast in Stolz, hast du dich selbst irgendwie vor andere gestellt und du wolltest, dass man dich irgendwie bewunderst. Da hat jemand anderem das getan und hätte den Verdienst. Aber du hast gesagt, ja, das habe ich gemacht. Aber du hast es nicht gemacht. Du hast dich mit fremder Feder geschmückt. Das passiert uns so schnell. Und das ist Sünde. Oder wir diskutieren in der Ordnung der Ehe. Ja, ständig diskutieren. Der Mann sagt, lass uns das machen. Und dann geschieht wieder irgendwie so lange Diskussion, bis der Mann endlich mal sagt, okay, ich mache einfach, was du sagst. Das ist Verletzung der Ordnung der Ehe. Das ist Manipulation. Der Geist der Manipulation ist ein Geist der Kontrolle, ein Geist der Hexerei. Und es bewirkt volle Finsternis in unserem Leben. Das wissen wir in dieser Gemeinde, weil wir so oft gegen diese Dinge gebetet haben. Und von dort her ist immer mehr Licht. Da kam irgendwann mal so ein Gastredner, der sich sehr gut auskennt. Und ich sagte ihm nach dem Gottesdienst, wie war es eigentlich für dich? Und dann sagte er, Reinheit spüre ich hier. Und das hat mich so gefreut. Damit sage ich nicht, dass wir perfekt sind, aber viele Sachen durch Befreiung. Ja, und wenn, überlegt euch mal, wie das wäre, wenn wir nie Befreiung hier machen würden. Es stinkt. Es stinkt da, wo nicht Befreiung gemacht wird. Die Frage ist nicht, kann ein Christ einen Geist haben? Ja, selbstverständlich nicht noch eins, sondern drei oder vier oder. Ja. Also wie ist das bei Jesus, der Befreiung macht von 7 Dämonen zu Maria aus Magdala? Und sie folgte ihm nach. Und aus Erfahrung, ja, weiß ich einfach, je mehr wir Befreiung bekommen, desto mehr wir das Wort Gottes lieben, desto mehr wir Offenbarung vom Geist Gottes bekommen, desto mehr wir sehen, dass Jesus das Wort Gottes ist und desto mehr wir Menschen des Lichts sind, die Autorität gegen die Finsternis haben. Es hängt sehr viel mit Befreiung und Befreiung hängt auch mit innerer Heilung. Nämlich da, wo wir schwer verletzt sind in der Kindheit, das ist der Ort, wo auch dämonische Mächte oft reinkommen. Ihr kennt ja alle das Wort traumatische Zustände, aber die Bibel spricht nicht von traumatischen Zuständen, aber es ist tatsächlich so, dass es Zustände gibt, wo man so verletzt ist, dass man gelähmt ist und dass dadurch, dass es keinen Schutz, keine Abdeckung mehr gibt, auch als Kind kann man wirklich Mächte der Finsternis bekommen, die bleiben. Dämonische Mächte der Angst, Angst vor Autorität, Angst vor alle möglichen Sachen. Amen. Aber als Christ sind wir nicht gerufen, damit zu bleiben, sondern Jesus hat uns geistliche Waffen gegeben. Und er hat uns Gaben, 9 fantastisch funktionierende Gaben des Geistes. Und das ist nicht nur 1 oder 2 Leiter, die das tun, sondern jeder einzelne Christ. Und es ist möglich, wir sehen es in unserer Gemeinde, jeder einzelne Christ muss da drin wachsen und gemäß seinen Gaben Autorität und Vollmacht bekommen, in diese Welt zu dienen, übernatürlich. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit Mächte und Gewalten in den Himmel. Okay, Jesus schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil in dem Moment die ganze Sünde, auch deine persönliche Sünde, auf Jesus gelegt worden ist. Seit Anfang der Welt hat Gott schon gesehen. Und du bist auch dabei, praktisch. Auch wenn das wirksam war nach der Auferstehung Jesus, wenn er seine Jünger gesandt hat, deine Sünde waren auch dabei. Und das hat gekostet, dass der Vater könnte Jesus mit Jesus keinen Kontakt mehr haben. Genauso wie er mit dir keinen Kontakt haben kann, wenn du sündigst und bewusst sündigst und darin verharrt. Okay. Und er schreit und dann, ihr wisst ja, einige sagen, er ruft nach Elia, weil er sagt, Eli, Eli. Und dann heißt es, sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihm auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Wie respektlos. Wie für ein Tier. So würdest du Tiere füttern. Du tust einen Schwamm auf ein langes Rohr und dann tust du Essig drin und Essig kommt von Wein. Und wiederum, Jesus will das nicht. Es sind auch bis zuletzt eigentlich nur zwei Situationen, wo er wählen kann, was er will. Und er wählt keine Erleichterung des Schmerzes, um deinetwillen. Vielleicht, weil du so hui, 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 so voller Selbstmitleid nichts ertragen kann. Ich bin ja so sensibel, ich kann nichts ertragen. Aber Jesus sagt, ich will keine Erleichterung meines Schmerzes. Und es ist ihm so eine Respektlosigkeit ihm gegeben, wie Tierfütterung. Jesus, Lamm Gottes, Gottes Sohn. Um deinetwillen. Und dann heißt es, Jesus schrie abermals laut und verschied. Wisst ihr, warum er hier schrie? Jesus sagt in Johannes 10, niemand nimmt mein Leben weg, sondern ich habe Macht, es zu nehmen und es zu lassen. Und der Vater liebt mich, weil ich, obwohl ich praktisch nehmen könnte, ich bewusst praktisch gebe mein Leben hin. Und deshalb liebt mich der Vater. Und da niemand ihm das Leben nehmen könnte, es ist eigentlich logisch, dass er nicht sterben könnte. Er musste ja freiwillig sagen zum Sterben. Und das, was er tun musste, er musste schreien praktisch, dass das Leben von ihm freiwillig ausgehaucht wird. Weil niemand hätte ihm sein Leben wegnehmen können. So er musste praktisch auch sich entscheiden. Um unseretwillen, damit wir für alle Ewigkeit nicht in die Hölle gehen, sondern wirklich ewiges Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, ob das alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden für alle Ewigkeit in der Hölle, und die Ewigkeit ist lang, sondern errettet werden. Es ist der Willen Gottes, dass du ein fantastisches Leben hast. Gott liebt dich, bevor du im Mutterleib hineingekommen bist. Er liebt dich, er hat einen Plan für dein Leben. Je schneller, je früher du dein Leben Jesus gibst, desto besser. Desto mehr kann er noch dein Leben formen. Und er hat einen Plan mit deinem Leben, von dem du gar keine Ahnung hast. Also ich kann bestätigen von meinem Leben, der Plan, den Gott hatte, war meilenweit höher als das, was ich gedacht hätte. Und Gott in seiner Liebe, wenn er dich im Mutterleib gesehen hat und du bist nicht von deiner Mama und Papa in die Welt gekommen, sondern du bist in die Welt gekommen, weil Gott dich gewollt hat. Und er hat dich in diese Welt gesetzt, weil er für dich einen ganz besonderen Plan hatte und hat. Und das Größte, das Wichtigste, was wir in unserem Leben haben, ist den Plan Gottes für unser Leben so schnell wie möglich erfahren. Dafür musst du Gottes Stimme hören. Und jeder Schaf, wir sind Schaf, jeder Mensch, jeder Schaf praktisch, im Leib Christi weltweit, der sein Leben Jesus gegeben hat, erlebt ein Wunder. Wow, ich rede mit Gott und ich höre ihm. Und das Erste, was ich immer gefragt habe, ist, was hast du mit meinem Leben vor? Und das ist auch so spannend, so spannend. Und zum Schluss, Vers 51, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten auf. der Vorhang war so dick, niemand konnte den durchdringen. Es gab keine Tür. Und niemand weiß, wie der hohe Priester, der nur einmal im Jahr hineingehen durfte in der Gegenwart Gottes. Niemand weiß, es ist ein Geheimnis. Manche Rabbi sprechen darüber. Ja, es ist ein Geheimnis und niemand weiß. Ich persönlich denke, dass Gott sie eigentlich im Geist einfach durchgebracht hat. Und es war ein Wunder. Und es ging nur bei den Hohepriester einmal im Jahr. Aber wenn das Lamm Gottes, Jesus, gestorben ist am Kreuz von Golgatha, ist übernatürlich dieser Vorhang von oben bis unten zerrissen. Und jeder Mann, der durch Jesus, den Namen Jesus, der einfach sagt, Jesus, ich komme zu dir, ich kenne dich nicht, weiß nicht, aber irgendwie, ja, ich höre von dir und ich bin bereit. Jesus, hier ist mein Leben. Nimm mein Leben. Und puff, der Vorhang ist offen. Und du bist verwandelt in ein Teil übernatürlich vom Leib Christi.